Herzlich willkommen zum ersten Fundraising-Coup-Podcast aller Zeiten. Das ist ein Podcast über Fundraising. Ich dachte mir, es gibt noch nicht genug Podcasts da draußen, deswegen mache ich einen. Und in echt will ich das hier schon seit 3 Jahren machen und jetzt ist die Zeit. 3 Jahre lang habe ich auf dich gewartet, Thomas. Jetzt hattest du Zeit, jetzt machen wir das hier. Fundraising Coup ist ein Podcast über Fundraising. Wir wollen 3 Dinge besprechen mit VCs und mit Gründerinnen und Gründern. Erstens, Fundraising für Gründerinnen und Gründer, Fundraising für Startups, Insights, Erfolgsgeschichten, Geschichten, die nicht von Erfolg geprägt waren, Insights, Hacks, die euch als Gründerinnen und Gründern helfen, erfolgreicher im Fundraising zu sein. Wir wollen aber auch über Fundraising für Fonds sprechen. Interessante Insights für Emerging Manager, wie man ja so schön sagt. Und wir wollen die Menschen tiefer, besser kennenlernen, die Gründerinnen und Gründer und VCs, die unser Ökosystem ausmachen. Und das soll Gründer und Gründern dabei helfen, besser einschätzen zu können, mit welchen VCs sie zusammenarbeiten wollen, mit welchen vielleicht auch nicht und wie sie es schaffen, diese VCs von sich zu überzeugen. Und ich freue mich heute hier, einen der erfolgreichsten Growth Equity VCs in Europa mindestens zu Gast zu haben. Warum er das ist, das soll er uns gleich selbst erzählen. Vorher gehen wir kurz einmal auf ein paar Objekte ein, die hier auf dem Tisch sind. Thomas, du hast was mitgebracht.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Eine große Ehre, hier dieser ersten Episode von einem zukünftigen Weltformat beiwohnen zu dürfen. Tut mir leid, dass ich 3 Jahre keine Zeit hatte, aber jetzt habe ich mir Zeit.
Leider kennen wir uns ja nicht gut genug.
Nee, wir kennen uns ja nicht gut genug. Ja, ich habe was mitgebracht. Du hast gesagt, ich soll etwas mitbringen, was mir in meinem Leben, was sehr bedeutsam ist, was viel über mich auch aussagt. Und insofern habe ich hier etwas mitgebracht, wie man unschwer erkennen kann, einen Helm.
Einen Motorradhelm vielleicht?
Vielleicht.
Wir sprechen später drüber, würde ich sagen.
Ja, ich bin gespannt. Ich kann viel darüber erzählen.
Okay, ich habe hier auch was mitgebracht, nämlich eine leider schrumpelige Kartoffel. Und die erzählt ein bisschen was über unsere Beziehung.
Ja, mir schwant einiges.
Na, mal schauen, was das hier zu bedeuten hat. Erstmal kurz zu mir für all diejenigen, die mich noch nicht kennen und den Podcast hier zum ersten Mal sehen. Ha! Mein Name ist Iskender Diederik. Ich bin jetzt seit fast 25 Jahren in dieser Szene unterwegs, als Gründer, als Manager und auch als VC. Eine Person hier ist dafür verantwortlich, dass ich VC geworden bin. Mehr dazu gleich. Ich habe unter anderem Samsung Next Ventures in Europa geleitet, Microsoft Scale-Up mit aufgebaut in Kontinentaleuropa geleitet. Ich bin Venture-Partner für EQT Ventures jetzt seit knapp 7 Jahren. Bin Senior Advisor bei No Label Ventures aus London. Aber meine 2 Hauptthemen gerade sind, ich leite einen neuen Fonds, Dellen Ventures, mit dem wir 200.000 bis 2 Millionen Euro in Early-Stage-Startups investieren, am liebsten Startups aus Deutschland. Und ich habe ein eigenes Fundraising-Programm, den Fundraising Coup, mit dem ich Gründer und Gründern in der Seed- und Series-A-Stage helfe, richtig gute Traum-Fundraising-Runden zu drehen. Das reicht aber absolut zu mir. Jetzt zu unserem eigentlichen, nicht nur Gast, sondern auch einer Person, die für mich einen ganz besonderen Stellenwert hat. Und deswegen wollte ich auch, dass dieser Podcast mit dieser Person startet. Thomas Preuß, was uns unter anderem, oder was Thomas Preuß ausmacht für mich, sind eine ganze Menge Dinge. Aber 2 Dinge, die relevant sind, die besonders relevant sind. Erstens, dass er einer der erfolgreichsten Growth Equity Investoren in mindestens Europa ist. Und zweitens, dass uns eine lange Freundschaft verbindet. Wir haben uns das erste Mal kennengelernt im Jahre
2005. 2006.
Stark! Ich musste bei LinkedIn nachschauen. 2006 bei Skillnet, einer damaligen...
Der Kaderschmiede, wie man so sagt.
Für eine Strategieberatungsboutique für, M&A. Damals haben wir noch gesagt, Times-Märkte. Ne? Ja.
Telekommunikation. Digitale Geschäftsmodelle.
Ja. Times. Da haben wir uns kennen und lieben gelernt. Und erzähl ein bisschen was über dich. Was machst du heute so?
Ja, Genau, auch ich bin schon etwas länger im Investmentgeschäft tätig. Seit 2008 bin ich als professioneller Technologieinvestor in Europa aktiv. Und derzeit bin ich Managing Partner bei DTCP. Wir haben DTCP 2015 gegründet. Wir sind jetzt gerade letzten Monat 10 Jahre alt geworden. Und wir sind ein Technologie-Software-Spezialist im Bereich digitale Infrastruktur und Software, insbesondere für Enterprise-Lösungen, und sind in Europa aktiv, in den USA aktiv und in Israel, und machen unser Geschäft jetzt seit 10 Jahren aus 7 Büros heraus. Ja, Hamburg ist unser Headquarter hier, und dann haben wir in Deutschland noch Berlin und Frankfurt als Standorte, sind aber auch in London, San Francisco, Tel Aviv, Luxemburg. Genau, das mache ich mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Passion, denn am Ende habe ich einen unternehmerischen Hintergrund. Das heißt, ich habe meine Karriere damals als 17-Jähriger gestartet mit einer kleinen Unternehmung, mit einer kleinen Firma, die ich noch aus der Schule heraus gegründet habe. Und in mir schlägt ein großes Unternehmerherz nach wie vor. Und ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich liebe es, Ideen in Projekte umzusetzen, Projekte in Unternehmen umzusetzen und aus kleinen Unternehmen große Unternehmen zu machen. Und dieser Passion konnte ich folgen und daraus ein Geschäft machen. Und das ist heute DTCP als Growth Equity Plattform in Europa, USA und in Israel.
Was sind das so für Ticket Sizes?
Wir investieren typischerweise zwischen 10 und 40 Millionen pro Firma, in die wir investieren. Wir haben allerdings unterschiedliche Strategien. Also das geht bei uns von digitaler Infrastruktur, wo wir in Datacenter, Mobilfunktürme und Glasfasernetze investieren. Da sind es deutlich größere Tickets, die wir machen, zwischen 100 und 300 Millionen. Das ist der Enterprise Software, das Enterprise Software Segment in der Early Growth und Growth Phase, wie eben gesagt, zwischen 10 und 40 Millionen. Dann haben wir auch noch einen Mobility und Transportation Sector Specialist Fund gegründet mit der Porsche SE zusammen, das heißt In Charge Capital Partners, wo wir aus Berlin heraus in Mobilität und Dateninfrastruktur für Transportation und Mobility investieren. Und da sind wir so bei Ticketgrößen zwischen 1 und 5 Millionen. Mhm.
Und wenn ich sage, wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Growth Equity Investoren in Europa, was
dann
denkst
du? Dann bist
du
sehr höflich und sehr nett
zu. Ich mache es dir jetzt einfach leichter, das Leben leichter. Was denkst du, führt mich dazu, das zu behaupten?
Tja, gibt so wahrscheinlich so ein paar Hinweise. Also erstmal sind wir sehr stark gewachsen in den letzten 10 Jahren. Wir haben damals mal mit 500 Millionen Assets under Management angefangen und sind heute bei circa 3 Milliarden. Insofern, das ist schon ein ganz großes Wachstum. Und das Ganze ist flankiert, wahrscheinlich, darauf spielt so an, auf eine ganze Menge Exits, Unternehmensverkäufe, die wir erfolgreich schon realisieren konnten. Das heißt, wir sind sehr, sehr, sehr stark im Bereich DPI, im Bereich Kapital, was wir schon zurückgezahlt haben. Und da sind wir garantiert unter den führenden Investmentfirmen in Europa. In Europa selber gibt es wahrscheinlich 3 richtig große Exits oder 4, die man da nennen kann in den letzten Jahren. Das eine ist Signavio, an SAP verkauft, dann Pipedrive damals an Vista Private Equity Partners verkauft und jetzt auch kürzlich die Firma LinaX auch wieder an SAP verkauft, was alles Transaktionen waren, deutlich im Unicorn-Bereich, wo wir eben sehr, sehr, sehr viel Liquidität für unsere Investoren erreichen konnten. Und sowas aus Europa herauszumachen, ist höchstwahrscheinlich, das ist ein bisschen das, worauf du anspielst, was dann Erfolg eben auch irgendwo demonstriert.
Und Headquarter Hamburg ist ja jetzt auch nicht das, was man unbedingt erwarten würde, wenn man jetzt von diesen Erfolgsstories hört. Wie kommt's?
Warum nicht?
Fragt der Hamburger Jung.
Ja.
Warum nicht? Das ist eine valide Frage.
Ja. Müssen wir nicht aufhören mit diesem
Warum?
Understatement, mit diesem Warum, genau. Ja, aus Hamburg heraus. Warum? Wir operieren zwischen zwei, also damals zumindest, als wir die Firma gegründet haben, zwischen zwei Welten. Das eine ist die Private Equity Buyout Welt, die tendenziell eher London zentriert ist in Europa. Und das andere war das frühe Startup Venture Capital Ökosystem, was damals eher Berlin zentriert war. Und da bietet sich Hamburg eigentlich als Standort an, weil wir auch einen Stadtflughafen haben und sehr, sehr dicht dran sind an Berlin und auch sehr gut nach London kommen. Genau, und dazu kommt dann auch der Punkt, dass ich auch in Hamburg lebe und einige Partner, unser Chairman, auch in Hamburg lebt. Mhm. Und dann haben wir damals für uns festgelegt, wir sind in Hamburg. Wir sind ein Hamburger Unternehmen.
Sehr gut. Wir sind hier, um vor allen Dingen auch über Fundraising zu sprechen. Und da würde ich gerne dein Hirn einmal anzapfen, vor allen Dingen auch als jemand, der alle Phasen kennt. Das hast du vorhin, glaube ich, nicht explizit gesagt, aber du warst ja auch schon mal frühphasig unterwegs, oder?
Absolut. Ich war auch ein Unternehmer.
Das noch dazu.
Genau, angefangen habe ich als Investor, quasi als Seed- und Frühphaseninvestor. Damals bei einer Hamburger VC-Legende oder bei einer deutschen VC-Legende, einem Pionier, wie ich das sage, in Venture Capital, Neuhaus Partners. Da habe ich das Geschäft lernen dürfen von Herrn Neuhaus, Gottfried, wie ich sagen darf. Mittlerweile habe ich viel gelernt darüber, wie man investiert, was Business-Ethik bedeutet, was der Umgang mit Geschäftspartnern bedeutet und so weiter. Das habe ich dort gelernt und eben das gesamte Instrument von Venture Capital und habe dann sukzessive aber meinen Fokus erweitert und heute machen wir Growth Equity, wo es im Endeffekt um deutlich reifere Unternehmen geht, die im Minimum 5 bis 10 Millionen Umsatz schon haben. Das ist was völlig anderes, als man in der Frühphase macht. Und da komme ich von diesem vom Underwriting Risk her. Was ist eigentlich der Case, den man als Investor unterschreibt? In was investiert man eigentlich? Das eine ist, die frühe Phase ist Technologierisiko. Man finanziert quasi die Entwicklung einer neuen Technologie, um daraus vielleicht Geschäftsmodelle ableiten zu können oder eben auch zu Zwecken von Forschung. Das ist ein Thema, da ist das Risiko extrem hoch, weil diese Technologie ist noch nicht da und das ist im Endeffekt, man finanziert Erfindung. Die zweite Phase ist das Thema Produktrisiko. Das heißt, aus einer neuen funktionierenden Technologie versucht man ein Produkt zu machen. Das heißt, man definiert einen Use Case und versucht dann Kunden zu finden, die dafür bereit sind zu bezahlen. Auch das ist auch noch ein sehr, sehr hohes Risiko, weil es darum geht, auch ein neues Produkt in den Markt einzuführen und auch eine Kundengruppe dazu zu bewegen, wirklich diesen Wert dann auch zu bemessen und eine Zahlungsbereitschaft dann eben auch zu haben. Und was wir tun, ist im Endeffekt die Go-to-Market-Execution-Seite, das Risiko, wo wir einen frühen Produkt-Market-Fit nehmen. Das sehen wir durch verschiedene bestehende Kunden, das Retention-Profil von Kunden und von diesem ganzen Geschäft. Und wenn es dann darum geht, dass wir sagen, wir haben ja eine kleine Firma, die hat aber offensichtlich ein feines Produkt, die hat schon erste Kunden, dann sind wir der Richtige mit unserer Struktur eben in Nordamerika, in Europa und in Israel. Und dann zu sagen, wir helfen dir, aus deinem kleinen, feinen Geschäft ein globales Geschäft zu machen. So, und das ist dieses, was wir unterschreiben an Risiko, ist Global Go-to-Market Risk Execution. Das hat sich für uns als sehr, sehr gut herausgestellt. Das ist eine sehr, sehr profitable Strategie, wie wir das verfolgen.
Jetzt hast du ja über die letzten Jahre, sogar Dekaden, viele Fundraising-Runden gesehen. Was macht für dich eine richtig gute, effiziente, erfolgreiche Fundraising-Runde aus?
Effiziente Fundraising-Runde. Grundsätzlich, würde ich einem Unternehmer immer raten, Fundraising selber in die Hand zu nehmen und nicht durch einen Fundraising-Advisor machen zu lassen. Also das Thema M&A-Berater zu nehmen und zu sagen, so, raise mir mal. Das kann man später machen, wenn man in der Wachstumsphase ist, wo man Series D, E, F irgendwas raised, hunderte von Millionen, dann macht das Sinn, auch insbesondere global für die richtigen Investorengruppen. Am Anfang ist man selber als Gründer der beste Verkäufer und man sollte in der Lage sein, die Geschichte so zu erzählen, dass man dort die Investoren beeindrucken kann. So, wenn man das nicht kann, muss man daran arbeiten, das ist wirklich entscheidend.
Sehen wir bei uns beim Fundraising-Coup-Programm immer wieder Jungunternehmerinnen und Unternehmer, hey Scanner, kannst du nicht für mich das Fundraising übernehmen? Ich kann dir helfen, dabei das Game zu verstehen und richtig gut drin zu werden, aber das musst du machen.
Genauso ist es. Die Gründerin muss der beste Salesman, die beste Salesfrau des Unternehmens sein. Und Fundraising ist nichts anderes als ein Salesjob. Und da muss man üben, ganz viele Gespräche führen. Und dann irgendwann ist man Gutes dabei. Und nicht ein gutes im Sinne von Ergebnis, sondern ein gutes im Sinne von Storytelling, Narrativ, Momentumkreation innerhalb eines Gesprächs. Das muss man einfach üben. Genau, und dann Fundraising selbst. Typischerweise ist es so, dass das Gründerteam sehr stark überzeugt. Man muss schon, man möchte als Investor sehen, dass dort jemand all in geht auf die Idee, auf diese Phase in dem Leben. Es ist nicht gut, wenn das jemand halbherzig macht, wenn jemand nicht in den Details drin ist. Und man muss auch, und man spürt auch bei den erfolgreichen, guten Investoren immer eine absolute Ernsthaftigkeit in der Sache. Man spürt ein Stück weit Schmerz. Nämlich Gründung bedeutet auch Schmerz. Mhm. Gründung bedeutet wahnsinniger Struggle, wahnsinnig viel Arbeitsbelastung für relativ wenig Schulterklopfen und so weiter am Anfang. Das ist einfach schwierig. Und das will man aber auch sehen und spüren. Denn wer selber Unternehmer war, wer einmal ein Unternehmen aufgebaut hat, der weiß, wie schwierig das ist. Und das macht extrem authentisch und dann hilft man auch gern. So, dann geht es halt um die Gründer und natürlicherweise optimalerweise um ein Produkt, was so gut ist, was ein Problem löst. Dieses Problem sollte optimalerweise groß genug sein und dann, dass möglichst viele Leute dieses Problem haben. Stichwort Marktpotenzial. Und dann wird es wahrscheinlich sehr viel einfacher sein, eine Finanzierungsrunde zu guten Konditionen herzustellen, als wenn das alles nicht vorhanden ist.
Du hast eben gesagt, all in gehen. Du willst sehen, dass ein Gründer all in geht. Gerade in eurer Phase werden ja Secondaries zu einem immer größeren Thema. Das heißt, dass ein Gründer Anteile schon mal verkauft. Wie stehst du dazu?
Ich habe damals mal gelernt bei Neuhaus, also damals generell im Markt waren Secondaries komplett verpönt, ja, weil man als Investor sich auf den Standpunkt gestellt hat, bevor wir nicht unser Geld zurückhaben, soll eigentlich niemand Geld vom Tisch nehmen. Der Logik kann man folgen, das macht irgendwo Sinn, insbesondere wenn man Frühphase-Investor ist und das maximale Risiko nimmt und das alles möglich macht. Aber es hat sich etwas verändert und zwar Secondaries können toxisch sein, können poisoning sein, können vieles kaputt machen. Zu früh, zu viel verkauft, kann wirklich schlecht sein für die Firma. Es kann aber auch sehr, sehr gut sein. Denn Gründer, Gründerinnen, die all in sind, die sind nicht nur mit der gesamten Arbeitszeit und Energie und dem gesamten Privatleben all in, sondern auch finanziell. Und wenn man dann möchte, dass Gründerteams weiterhin hungrig sind, weiterhin ambitioniert sind, dann ist es gut, denen das existenzielle Risiko zu nehmen durch Secondaries. Dass man eben mal in Urlaub fahren kann, dass man eben mal sich ein Auto abbezahlen kann, dass man sich eine kleine Wohnung oder ein Haus kaufen kann.
Geht schon. Solche Sachen. Haus geht auch klar.
Haus geht auf jeden Fall klar. Kommt auch an, was für eins und wo. Dann ja auch über verschiedene Secondary-Runden. Und dann gibt es eine weitere Funktion, die sich einstellt in der Psyche eines Gründers, eines Gründerteams, wenn man den Gründer dabei betreut, sein Unternehmen aufzubauen. Nämlich, man baut nicht nur ein Unternehmen auf und schafft Größe im Unternehmen, man schafft auch Größe einer Persönlichkeit im Rahmen eines Gründerteams. Und dazu gehört auch Sicherheit. Dazu gehört finanzielle Sicherheit. Und wenn wir Unternehmen aufbauen und dann am Ende ist es immer so in dieser Trajectory von einem kleinen Seed-Startup hin zu einer Public-Listed Entity, der CEO eines Nasdaq-Unternehmens, dann verändert sich die Rolle und das Anforderungsprofil an die Person extrem. Das ist sogar so weit, dass der eigentliche Gründer in dem meisten Fällen gar nicht der geeignete CEO ist eines Public-Listed-Unternehmens. Ja. In manchen Fällen ist das aber so. Und da entwickelt er sich hin. Und dazu gehört auch finanzielle Unabhängigkeit, dazu gehört eben auch das Standing vor sich selber, Größe erreicht zu haben, Unabhängigkeit erreicht zu haben, um dann auf Augenhöhe eben auch mit seinen neuen, sich immer verändernden Peer-Groups dann auch zu kommunizieren. So, und da helfen Secondaries extrem. Denn dadurch wird die Persönlichkeit gestärkt und Leute, die werden mächtiger, werden selbstbewusster und das ist eben auch nötig, wenn man dann in der späteren Phase immer andere Peer-Groups eben auch hat, wo man dann zurechtkommen muss.
Was sind ja häufige Denkfehler, die du bei Gründern beim Fundraising beobachtest?
Also erstmal das Optimieren auf Bewertung. Unternehmensbewertung ist ein guter Indikator, ist aber definitiv nicht das Wichtigste. Mhm. Das Allerwichtigste, wenn es darum geht, wer ist mein richtiger Partner, wer ist der optimale Outcome einer Finanzierungsrunde, dann ist das nicht die Bewertung, die Maximierung der Unternehmensbewertung, sondern ist es, die richtigen Leute an den Tisch zu bekommen. Die Leute, die mir helfen, einen Wert zu schaffen, die Leute, die mir helfen, auch den Spaß dabei zu behalten. Denn, wie gesagt, Gründeralltag ist schon sehr, sehr anstrengend und optimalerweise macht man das mit Leuten, mit denen man sich wirklich gut versteht, vertrauensvoll zusammenarbeitet und so weiter. Und da falsche Investoren, falsche Riesenegos zu früh in den Cap-Table zu lassen oder in das Board, hat schon den einen oder anderen Gründertraum zerplatzen lassen. Mhm. Denn die meisten Gründer und Gründerinnen, die gründen ja, weil sie nicht unbedingt jemand sind, der gut mit Chefs zusammenarbeiten kann oder sich gerne mal die Meinung sagen lässt oder in Konzernkarriere anstrebt oder das sind ja schon Freigeist, das sind Leute, die was verändern wollen. Und es gibt durchaus Investoren, die ein Riesenego haben und die dann diese Freiheit des eigenen Unternehmens dann eigentlich kaputt machen und dass es sich nicht mehr anfühlt wie ein eigenes Unternehmen. Und dann ist dieser Gründerspirit daraus. Und so, und das ist eigentlich das Wichtigste. Ein Team um sich zu bauen von Leuten, die das alle schon mal gemacht haben, die andere Erfahrungen mitbringen aus anderen Industrien, die mir helfen, als Gründer bessere Entscheidungen zu treffen. Mhm. Das ist ja eigentlich die Kern, neben Intros und Connections und so weiter. Die Kernfunktion von Investoren ist ja eigentlich, dem Gründer zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, ihn zu beraten.
Das ist ein interessanter Punkt, weil es gibt Investoren, die sind super freundlich in so einem Fundraising-Prozess, aber ich sage mal jetzt so semi-challenging. Einfach so die Standardfragen, kriegen die Standardantworten von den Gründern. Und ich beobachte, dass manchmal vielleicht der eine oder andere Gründer das gut findet, weil die nerven halt nicht. Da kannst du schnell befriedigen mit deinen Antworten. Und dann gibt es andere Investoren, die sind sehr, sehr challenging. Die gehen tief rein, die bohren rein, ohne Arschlöcher zu sein. Ja? Aber die gehen so richtig an die Substanz. Und dann beobachte ich, dass es Gründer gibt, die das sehr zu schätzen wissen und andere, die sagen, ja, nervt. Der soll mich mal machen lassen.
Ja. Es gibt auf jeden Fall die beiden Lager. Grundsätzlich ist es so, wenn ein Gründer absolut genial ist und sein Unternehmen top führt und alle Ziele erreicht und so weiter, dann braucht man als Investor auch nichts dazu zu sagen. Da braucht man auch keine Tipps geben. Dann kann er auch einfach mal machen lassen. Aber typischerweise sollte es ja eigentlich anders sein, nämlich Gesellschafter, Investoren sind Ratgeber und denen sollte man auch zuhören. Mhm. Und ich habe in meiner jüngsten Historie von den vielen Portfolien, die wir so aufgebaut haben, eigentlich immer die Erfahrung gemacht, Gründer freuen sich, wenn sie verstehen, dass die Investoren was von dem operativen Geschäft, von den operativen Herausforderungen verstehen, gute Fragen stellen, das ist eigentlich die beste Visitenkarte, richtig gute Fragen stellen, Input geben. Da kann man beeindrucken und dann gewinnt man solche Deals auch. Und die Gründer, die eigentlich nur Geld haben wollen von Investoren, gut, mag sein, dass sie brillant sind, mag sein, dass sie genial sind, aber typischerweise sind das dann nicht die richtigen.
Das heißt, es ist am Ende auch ein Selektionskriterium für dich als Investor, zu sehen, wie reagiert er auf meine Challenging-Fragen.
Absolut. Und insbesondere ist er offen für Input.
Ja.
So, wenn jemand nur Geld haben will von mir, dann bin ich der falsche Investor.
Stimmst du ihm zu, dass es gibt die Diskussion, wie coachable sollte ein Gründer sein? Und viele Investoren sagen, der sollte coachable sein. Stimmst du der Hypothese mit der Hypothese überein, bei der ich so ein bisschen bin, dass ich sage, der sollte für sich alleine laufen können und das Geschäft alleine ohne meine Hilfe richtig gut entwickeln können? Ich sollte so ein bisschen das i-Tüpfelchen sein, das ihn dann dazu bringt, statt 150 zu erreichen, 170% zu erreichen.
Grundsätzlich mal ja. Man will starke Gründer. Man will winning personalities haben. Man will Unternehmer, Unternehmerinnen finden, die wissen, was sie tun. So. Wenn ich der ausschlaggebende Faktor davon bin, dass die Erfolg haben oder nicht, dann ist das ein falsches Gründerteam, völlig klar. Ja. Was ich möchte ist, und das ist im Wesentlichen dann ein EQ-Thema und kein unbedingtes IQ-Thema, ist, dass man eine Basis findet, wo man miteinander reden kann. Mhm. Wo ich das Gefühl habe, der hört es sich nicht nur an, weil er muss, sondern der hört mir zu, weil er mir zutraut, dass ich wertvollen Input habe zu seinem Geschäft. So, ich nenne das immer den Kompetenz-Lead. Auch im Board ist es so, man hat nicht immer die stärksten Vetorechte oder die größten Anteile in der Firma. Man ist nicht immer der größte Investor. Man ist manchmal auch nur Observer und sitzt auch nur dabei, hat nicht mal ein Stimmrecht. Man ist aber in der Lage, eine Board-Dynamik als Operator zu dominieren durch Wissen, durch sogenannten Competence Lead, indem man einfach mehr über das Unternehmen weiß, mehr über den Gründer weiß, mehr über die tagesaktuellen Herausforderungen in dem Geschäft als andere Gesellschafter, Board-Member. Und wenn man das dann tut, dann hören alle zu, dann ist man in der Lage, seinen Punkt zu machen. Dann, wenn man das weiß, dann hört auch der Gründer zu, dann hört auch der CTO zu, wenn man wirklich die Probleme kennt. So, und das ist dann viel, viel wichtiger, als einfach nur Geld zu geben oder irgendwelche Vetorechte zu haben.
Stell dir mal einen VC vor, einen, den es wirklich gibt, den du kennst, den du gar nicht magst. Verbildliche ihn dir. VC, den du gar nicht magst, den du ungern auf einem Cap-Table sehen würdest. Wenn du ein Cap-Table schaust und
da steht wenige, da drauf, ehrlich gesagt.
Ja, aber stell dir mal einen vor. Also ich werde jetzt nicht nach Namen fragen, ja. Aber was qualifiziert den dafür, dass er jetzt gerade in deinem Kopf aufgetaucht ist?
Arroganz und Ego. Mhm. Arroganz und Ego. Und da ist viele verlieren die Bodenhaftung. Offensichtlich hat man, es gibt viele Investoren, die sind durch Leistung und durch Erfahrung zu dahin gekommen, wo sie sind und haben dann die Möglichkeit zu investieren und dementsprechend dann auch Einfluss und eine gewisse Macht. Es gibt auch welche, die einfach in dieser Sphäre leben, groß geworden sind, woher auch immer. Und die haben dann zum Teil eine gewisse Arroganz. Die hören nicht zu, die haben diese Schmerzen nie empfunden. Die wissen nicht, was es bedeutet, sich wirklich zu leisten. Leisten zu müssen, haben auch keinen Respekt vor Menschen manchmal. So, und auch zu Co-Investoren und. Also im Wesentlichen tatsächlich Arroganz, Ego und Respektlosigkeit. Und auch Geschäftsgebaren. Man darf sich mit dieser geliehenen Macht, man darf sich da dem nicht hingeben lassen und zum Arschloch werden. Das darf man einfach nicht machen. Man muss... Der Unternehmer ist das Gründerteam, das Unternehmer ist der Rockstar. So. Wir haben viel gesehen, wir sind aber sitzen entweder daneben oder auf der Rücksitzbank. Wir sind dafür da, zu unterstützen. Das ist wie, wir sind quasi ein Service Provider und sind dafür da, jemanden noch besser, noch stärker, noch erfolgreicher zu machen. Das Ganze ist kein Selbstzweck, wo man denkt, es geht um mich, sondern es geht nur um das Gründerteam und den Unternehmer. So, wenn man das vergisst, dann macht man sich da keine Freunde, insbesondere nicht bei mir. Weil für mich ist das Thema Menschen und Beziehung zwischen Menschen und Vertrauen ist ein ganz, ganz hohes Gut bei mir im Leben und auch im Geschäft. Und so ist auch all das, was ich in den letzten 25 Jahren gemacht habe, ist immer das Ergebnis von Menschen, die miteinander arbeiten, die vertrauensvoll miteinander arbeiten, die in guten wie in schlechten Zeiten zusammenstehen und auch danach. So, genauso ist es eine lustige Anekdote. Fast alle der Gründer, mit denen ich je gearbeitet habe, sind nach dem Exit sind persönliche Freunde von mir. So, nicht weil ich Freunde suche, sondern weil das einfach so entsteht, weil man so viel miteinander erlebt und sich so sehr vertraut, dass man, selbst wenn diese Episode endet und man nicht mehr gesellschaftsrechtlich miteinander verbunden ist, selbst dann ist so viel Verbindung entstanden, dann wird daraus Freundschaft. So, und so muss es auch sein.
Wenn du dich mal in die Perspektive eines Gründers reinversetzt. Und das kannst du ja ganz gut. Was nervt dich an diesem Fundraising-Game am meisten?
Unverbindlichkeit. Unverbindlichkeit und Respektlosigkeit. Man schickt, das erzähle ich auch meinen Investment-Teams immer, das Mindeste, was wir erreichen müssen, ist, dass wir, egal wie sinnlos und irre ein Pitch-Deck daherkommt, irgendwo ist ein kleiner genialer Teilaspekt drin. Irgendwas wird sich derjenige dabei gedacht haben, was irgendwie brillant sein muss. So, und das müssen wir herausarbeiten, das müssen wir verstehen, das müssen wir zumindest sehen und dann müssen wir, wenn wir es absagen, müssen wir darauf Bezug nehmen. Wenn wir das nicht gefunden haben, haben wir nicht genau hingeguckt. Das heißt, worauf ich hinaus will, ist dieses, ein Gründer macht ein Pitch-Deck, baut eine Firma, hat eine Finanzierung auf, was auch immer, und hat da unglaublich viel Hoffnung drin und schickt dieses Pitch-Deck an einen VC und hofft wirklich, dass er da jetzt Finanzierung bekommt, dass er jetzt dieses Unternehmen aufbauen kann, von dem er träumt. So, und das Mindeste, was man als Investor tun kann, ist das zu würdigen, indem man sich das durchliest, indem man da einmal drüber nachdenkt und indem man dann qualifiziert Feedback gibt. Kann schnell sein, kann am nächsten Tag sein, aber eine Absage muss sein. Und das ist eins der schlimmsten Sachen, finde ich, dass man teilweise als Gründer dann nicht gut behandelt wird, dass man nicht mal eine Absage bekommt oder nach langer, langer Zeit einem unglaublich aufwendigen Prozess dann eine Absage, eine lieblose Absage wird im Sinne von, ja, tut uns leid, passt gerade nicht zu unserem Investment-Charakter.
We'll be cheering for you from the sidelines.
Ja. Mhm.
Drei Fundraising-Tipps, die du jemandem auf den Weg geben würdest, der ein Gespräch mit dir im Kalender stehen hat, ein Erstgespräch.
Authentisch sein.
Mhm.
Damit meine ich eben nicht verstellen, nicht eine Rolle spielen, sondern einfach sich zeigen als Mensch. Das ist ganz entscheidend. Und auch mit dem Risiko so stark zu polarisieren, dass manche einfach sagen, nee, das ist nicht mein Fall, das ist ein Idiot, mit dem will ich nicht zusammenarbeiten. Davon wahrscheinlich 50% davon wird so sein, aber die anderen 50%, die lieben ihn dafür. Mhm. Also deswegen Authentizität ist entscheidend wichtig. Dann in der Lage sein, das Problem und die Lösung auf den Punkt zu benennen und präzise Antworten auf Fragen zu geben. Mhm. Das ist eine der Sachen, die das kann jeder, sollte sich jeder merken, ist fürs Leben. Auch im Bereich Fundraising ganz schwierig. Wenn man eine Frage stellt und darauf keine Antwort bekommt, sondern irgendwas erzählt bekommt, dann hört man sich das im Meeting einmal an. Kann ja passieren, dass er einen Faden verloren hat. Also, wenn das aber Teil der Persönlichkeit ist, dass Fragen einfach nicht beantwortet werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Finanzierung bekommt, sehr gering, weil dann eben dieses, okay, die hören zu, ne, man hat eine gemeinsame Vertrauensbasis, den interessiert, was ich frage. Und das heißt, bitte immer darauf achten, dass wenn jemand eine Frage stellt, dass man eine ganz klar formulierte Antwort gibt. Das kann gerne am Ende eines längeren Textes sein. Man kann gerne, wenn man eine ganz klare Frage stellt, dann kann man gerne die Intro auf die Antwort nutzen, um eine gewisse Message zu kolportieren, um irgendwas noch an Zusatzkontext zu transportieren. Aber der letzte Satz sollte dann nochmal in Bezug auf die Frage eine ganz klare Antwort direkt auf die Frage sein, um dann eben auch das Gespräch weiterzuführen. Wenn das nicht passiert, schwierig. Und das dritte ist, vorbereitet sein im Sinne von, warum spricht er mit mir? Wer bin ich überhaupt?
Mhm.
Weil wenn jemand nicht weiß, wer ich bin, wenn jemand nicht weiß, was ich als Firma tue, sondern der einfach nur mit mir spricht, weil ich einer von 50 bin, das spürt man schon. So, und optimalerweise kommt man dann auch mit einer Idee dahin, warum soll der Fund jetzt bei mir investieren, was möchte ich genau von dir, wo kannst du mir helfen, warum bist du der richtige Boardmember für mein Unternehmen, warum möchte ich mit dir zusammenarbeiten. Wenn diese drei Sachen da sind, ist schon sehr, sehr cool.
Genau das Problem, gerade im Early-Stage-Bereich, mit den ganzen Massen-E-Mails, die man so bekommt, wo du die ersten zwei Sätze liest und genau weißt, haben noch 1000 andere bekommen.
Hallo Vorname.
Ja, genau. Hallo Dirk.
Ja.
So, ich würde jetzt gerne übergehen zu deinem Objekt, das du da hast und dich bitten, das vielleicht einmal
kurz...
Das Objekt der Begierde in die Kamera zu halten, während ich nur eine kleine Danksagung von mir gebe, weil ich möchte mich gerne bedanken bei unseren Gastgebern hier in diesem wunderbaren Podcast-Studio in der Hafen City in Hamburg. Das ist nämlich die Firma Prismeo mit zwei wunderbaren Inhabern, Jan und Kai, die uns dieses Studio hier zur Verfügung gestellt haben. Prismeo für alle da draußen, die ein cooles Strategie-Offsite planen, kreativ arbeiten wollen, Firmen-Event planen, internes Event planen. Hier finden sogar Sofa-Konzerte und andere Entertainment-Veranstaltungen statt. Und wenn ihr einen coolen Podcast drehen wollt, dann bekommt ihr hier den allerbesten Support bei Kai und Jan von Prismeo in der Hafen City. Thomas, was ist das?
Das ist mein Helm, einer meiner Helme, mein sogenannter Lieblingshelm, den ich 2016 gefahren bin bei der Rallye-Weltmeisterschaft in Abu Dhabi.
Was für eine Rallye?
Die Abu Dhabi Desert Challenge. Das ist eine Cross-Country-Rallye, Wüstenrallye, die ich mit Motorrad fahre, gefahren bin. Und insofern, das ist ein sehr wichtiger Helm für mich. Ich habe sehr viele Helme so über die Jahre. Man schmeißt sie ja nicht weg. Aber dieser Helm ist ein Helm, den ich sehr gerne habe und der mich an viele schöne Sachen und viele Abenteuer erinnert. Und generell das Thema Helm ist und Motorradsport und Sport ist für mich etwas ganz Entscheidendes.
Kurz zu der Rallye, für diejenigen, die sich nicht so auskennen. Ich kannte mich da vorher auch nicht so aus. Dann hast du mir das damals erzählt und dann dachte ich, alter Falter, dein Ernst? Und dann hast du mir, nachdem du zurückgekommen bist, lebendig zum Glück, hast du mir erzählt, wie es war. Und ich dachte, alter Falter, dein Ernst? Vielleicht ganz kurz, für diejenigen, die es nicht kennen, was bedeutet das?
Also das ist jetzt von Abu Dhabi, die Desert Challenge. Worauf du anspielst, ist ja die Dakar Rally.
Entschuldigung, selbstverständlich, weil auch die bist du gefahren.
Genau, 2022 bin ich die Dakar Rally in Saudi-Arabien gefahren mit dem Motorrad. Und das ist, man sagt, es ist die härteste Rallye der Welt und das sagt man nicht ohne Grund. Das sind 10.000 Kilometer in 14 Tagen durch verschiedene Wüsten. Jetzt seit ein paar Jahren ist es in Saudi-Arabien, davor war es 15 Jahre lang in Südamerika und davor war es eigentlich immer von Paris nach Dakar, daher der Name. Und das ist schon extrem gefährlich. Man muss sich das so vorstellen, dass man jeden Tag von Hamburg nach München mit dem Motorrad fährt. Und zwar Vollgas.
Wie viele
und zwar
Tage?
Im Gelände. 14 Tage.
Wow.
Jeden Tag 10.000, jeden Tag zwischen 800 und 1.000 Kilometern. Und das war mein Kindheitstraum. Mein Bruder und ich, wir haben damals in den 80ern alles uns angeguckt, was es über die Paris-Dakar gab. Und immer mal gesagt, das machen wir irgendwann mal. Und dann haben wir 2013, haben wir uns irgendwann mal in die Augen geguckt und gesagt, als der Zahn der Zeit dann anfing, langsam zu nagen, wollen wir das eigentlich nochmal machen im Leben? Weil wenn ja, dann müssen wir uns vorbereiten, dann müssen wir uns qualifizieren, dann müssen wir Weltcup-Punkte sammeln und so weiter, dass man das überhaupt kann und darf. Hinzu muss man sagen, das Thema Motocross und Enduro, Cross-Country Enduro, das ist also mein Sport, meine Faszination, seitdem ich junger Erwachsener bin, ist quasi so, dass da kommt es her. Und das Thema Rallye, Cross-Country-Marathon-Rallye, haben wir dann 2013 dazugenommen und haben dann uns vorbereitet seit 2013 auf die Dakar im Jahr 2022. Weil man muss World Cup-Punkte sammeln, man muss eine Rennhistorie nachweisen, man muss eigentlich alle Wüstenrallyes gefahren sein, die es da so gibt, ob das Ägypten, Libyen, Tunesien, Algerien, Marokko, da gibt es verschiedenste Formate, Spanien, Griechenland. Die muss man gefahren sein und da muss man nachweisen, dass man in der Lage ist, das durchzustehen, dass man crashfrei fährt, dass man das einfach kann, auch was die Navigation angeht. So, und das hatten wir dann eigentlich 2021, waren wir dann soweit. Da war dann Corona-bedingt, mussten wir dann ein Jahr verschieben und dann haben wir 2022 sind wir dann die Dakar Rallye gefahren, mein Bruder und ich zusammen und haben das dann auch geschafft mit vielen Abenteuern und Höhen und Tiefen und da könnte man wahrscheinlich nochmal
da machen wir nochmal einen eigenen Podcast.
Da können wir nochmal eine Stunde drüber reden.
Jetzt hast du das Thema, also ich kenne viele, die hätten das jetzt medial sehr ausgeschlachtet, das Thema. Ich habe jetzt keinen LinkedIn-Beitrag von dir dazu gesehen.
Nee, das haben mir viele gesagt, mach doch mal jetzt was, ne? Was habe ich von der Rallye gelernt für Business und ne, von Commitment und Dedication. Ja. Und als ich da in der Wüste lag, unter dem tropfenden Benzinhahn, ist mir aufgefallen, dass ich finde, sowas kann man machen, ist aber Quatsch. Das ist Heuchelei. Sowas macht man, weil man da Bock drauf hat. Und dann, klar, wenn man irgendwie Content kreieren will, kann man hinten raus dann noch irgendwas da sich aus den Fingern ziehen. Das ist nicht so meins. Ich hab das nicht gemacht. Ich habe bei Instagram habe ich einen Vlog gemacht. Mhm. Habe also jeden Tag sehr viel Videocontent reingesprochen. Habe das sehr authentisch gehalten. Das war extrem erfolgreich. Viele Leute haben sich teilweise nachts den Wecker gestellt, um das zu sehen und haben gesagt, das wäre eines der spannendsten Sachen gewesen.
Ich bin gar nicht erst ins Bett gegangen.
Genau. Und daher weißt du auch alles, was du über Rallye weißt.
Absolut.
Daher kommt dieses profunde Wissen.
Single source of truth.
Genau. Also das habe ich gemacht, weil es in der Tat, man weiß gar nicht, was so eine Dakar bedeutet für Fahrer, was da für eine Logistik, was für eine Infrastruktur da gestellt wird in der Wüste, wie gefährlich das ist, was das für ein Leid ist. Was für eine Freude, alles dicht beisammen. Aber diesen Post, 10 Dinge fürs Business, den habe ich mir gespart.
Vielleicht machen wir den auch zusammen. Wenn du nicht VC wärst heute, was wärst du dann?
Unternehmer.
Ja?
Ja. Also auf jeden Fall wäre ich nicht Motocross-Profi oder Rennfahr-Profi, weil höchstwahrscheinlich wäre ich dann schon tot.
Okay. Realistisches Szenario.
Ja, schon sehr gefährlich. Aber ich sage das immer so mit einem zwinkernden Auge, dieses I'm not in the business of avoiding risk. I'm in the business of managing risk. So. Als Investor muss man Risiken nehmen und man muss optimalerweise sehr gut wohl kalkulierte Risiken nehmen. Also man muss das Risiko auch managen danach, wenn man beteiligt ist. Das ist hier genau das Gleiche. Motocross, extrem gefährlicher Sport. Enduro, immer noch sehr gefährlicher Sport. Ein bisschen weniger als Motocross. Und Rallye-Fahren, absurd gefährlich. Ein Fehler, eine Sekunde, tot. Aber das muss man ja nicht machen. Man kann es ja kalkulieren. Man kann ja gewisse Sicherheitsäquivalente einbauen und dann das Managen, das Risiko. Und das hat mir, in meinem Leben hat mir dieser Sport sehr viel gebracht, insbesondere das Thema Sport und Hobby an sich. Ne? Ein Reset-Ventil zu haben für all das, was man normalerweise in seinem professionellen Leben macht. Dann rauszukommen aus dieser Ratio, aus diesem dauernden Denken rein in einen absoluten Automatismus, man nennt das Flow. Das bringt mir wahnsinnig viel und auch diese Nähe an Gefahr und Risiko ist sehr entscheidend, denn es gibt Risiko und Spaß, korrelieren, könnte man fast sagen. So, es gibt wahrscheinlich nichts, was komplett risikolos ist und was viel Spaß bringt. Schlafen wahrscheinlich noch am meisten. Relativ ungefährlich und bringt relativ viel Spaß. So, aber ansonsten ist es, also, je gefährlicher etwas ist, desto mehr Spaß bringt es auch. So, und deswegen kann man sich ungefähr vorstellen, wenn man sich überlegt, auf dieser Koordinate, wie gefährlich das ist, wie viel Spaß das auch bringt.
Endlos LinkedIn-Beiträge, die ich aus den paar Sätzen schon entwickeln könnte.
Ja.
Was hat dich im Leben, wer oder was hat dich im Leben am meisten geprägt?
Tja. Schwierig. Ich habe eigentlich nur zwei Menschen in meinem Leben getroffen, die ich, ich habe nie einen Mentor gehabt oder nie jemanden gehabt, der mich protegiert hat. Ich habe zwei Menschen getroffen, von denen ich mir wirklich mal was abgeguckt habe. Einer davon ist Gottfried Neuhaus, der hat mir wirklich auch allein durch seine Präsenz, durch seine Persönlichkeit, hat mich sehr beeindruckt und war damals ja auch, bin ja dann sehr früh auch Partner geworden. Und das hat mir, da habe ich viel gelernt, muss ich sagen. Ansonsten wollte ich gerade sagen, halte ich es eigentlich wie Snoop Dogg, der sich selber dankt für all das, was er erreicht hat. Nein, so ganz so schlimm ist es bei mir nicht, aber ich bin immer gezwungen gewesen, irgendwie meinen eigenen Weg zu gehen und habe mich natürlich mit wahnsinnig viel schlaueren Menschen, viel erfolgreicheren Menschen immer umgeben dürfen und habe von allen immer sehr viel Ambition vor allem gelernt und diese Ambition dann für mich immer dahingehend umgewandelt, dass ich halt unbedingt immer wollte und das nächste Projekt und auch dafür immer sehr hart gearbeitet habe. Und insofern kann man fast sagen, so ich mich vom Leben auf jeden Fall inspirieren lassen.
Was würden die meisten Menschen von dir nicht vermuten? Aber es stimmt.
Dass ich fast eine gemeine Frage.
Fast.
Was man für mich nicht vermuten kann, was stimmt. Dass ich ein sehr netter Mensch bin. Möge man nicht vermuten, ist aber so.
Denkst du?
Nee, ich habe durchaus. Es gibt, wenn man mich nicht kennt, dann gibt es da sehr viel so Fassade und was Leute über einen sagen und Position. Und viele Leute haben Angst vor sowas, was aber völlig unbegründet ist.
Kann ich bestätigen.
Weil alle Menschen sind nur normale Menschen. Und jeder, der Meinung ist, er ist kein normaler Mensch, der hat ein Ego-Problem. So, und die meisten Menschen appreciaten den ganz normalen Umgang miteinander. Und so ist das auch bei mir. Also ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich freue mich über Freundschaften. Ich freue mich, Leuten Gefallen zu tun. Ich freue mich, Leute glücklich machen zu können. Und bin eigentlich der Stereotyp zu dem Private Equity Venture Capital Shark in der Industrie, in der ich unterwegs bin. Und man muss natürlich die gesamte Klaviatur spielen. Man muss eben auch hart sein in dem Moment, wo man hart ist. Aber am Ende muss man Mensch sein. Und ich glaube, dieses Menschsein, das ist schon etwas, was mir immer wichtig ist. Und jeder, der mich kennt, wird das auch bestätigen.
Wann hast du zuletzt geweint?
2015, als meine beiden Eltern gestorben sind. Und. Ja, genau. Und 2017, als mein zweiter Sohn geboren wurde. Und davor 2013, als mein erster Sohn geboren wurde.
Ich zuletzt auch, als mein Vater gestorben ist.
Ja. Das ist auch, da muss man ja auch mal sagen, jeder, der das durchgemacht hat, versteht Tiefe von Schmerz. Und jeder, der das noch nicht durchgemacht hat, jeder, der noch beide Elternteile hat, der hat noch was vor sich im Leben. Der hat noch eine echte dunkle Phase vor sich. Und da fühlt man dann auch mit. Entscheidend ist ja bei der Sache, wenn man seine Eltern verliert, dass man dann aufhört, Kind zu sein. Und das ist ja egal, wie alt man ist. Solange Eltern noch da sind, gibt es immer noch die Rolle Kind. Wenn ich nach Hause komme, selbst wenn ich mit meinen Eltern 80 oder 90 sind und ich bin schon 50 vielleicht, dann bin ich ja da noch Kind. So, dann kriegt man noch was zu essen hingestellt und dann erzähl mal meinen Sohn. Und wenn die Eltern sterben, ist diese Phase vorbei. So, dann ist man auf einmal kein Kind mehr. Und das ist egal, ob das passiert mit 30 oder mit 50. So, und das ist das, was so tief dann den Schmerz verursacht, weil man dann wirklich etwas verliert, was man vielleicht vorher gar nicht wusste. Deswegen mein Appell an jeden, der noch Eltern hat, Differenzen überwinden, einfach anrufen, auch wenn die Mutter mal nervt und einen anderen irgendwelche Fragen oder wenn das Internet immer gelöscht ist und. Einfach, wenn die Eltern nerven, ist egal. Irgendwann sind sie nicht mehr da und dann...
Und sagen, dass man sie liebt.
Ja, wichtig.
War mein letzter Satz an meinen Vater und ich bin so glücklich, dass das der letzte Satz war. Und ich erinnere mich noch zu gut, ich glaube, ich realisiere es gerade erst jetzt, du warst, glaube ich, der erste Freund im so engeren Kreis, der seine Eltern verloren hat damals für mich. Und das hatte mich schon sehr mitgenommen damals, aber ich habe erst danach verstanden, was es eigentlich bedeutet. Das ist genauso, wie du es sagst. Also es ist noch sehr abstrakt, wenn man es selbst nicht erlebt hat. Ja. Man weiß, dass es richtig scheiße ist, richtig, richtig scheiße, aber man weiß nicht wirklich.
Wie tief dieses Gefühl ist, da hat man keine Vorstellung
von. Und was ich krass finde, ist, wir leben ja auch in der Industrie, wo sehr viel so Test-Driven, A-B-Tests und wenn du einen Fehler machst, dann suchst du nach Lösungen. Wie irreparabel das ist. Ja, der oder die ist dann tot. Also, da geht nichts mehr. Ja, das habe ich auch erst später realisiert. Ja. Da kannst du jetzt nicht noch irgendwas fixen. Irgendwie Strategie ändern oder so.
Nee, und hinterher ist man allein. Hinterher ist man, realisiert man, dass man dann allein ist und die Sounding Board, die Eltern, der Rückzugsort, der Ort der absoluten Sicherheit ist auf einmal weg und das macht auch was mit. Mhm. Ja, das ist schon etwas.
Bei dir war ja das Krasse, dass die beiden sehr zeitnah.
Ja, von relativ fit oder von sehr fit auf nicht mehr da innerhalb von 6 Monaten also beide.
Krass, ne?
Genau.
Du hattest gar keinen Anker mehr dann relativ schnell.
Nee.
Auf elterlicher Ebene zumindest, auf anderen Ebenen schon.
Ja, genau.
Okay. 3 Tipps an dein 20-jähriges Ich und gerne mal so ein bisschen gestreut. Ein Beruf, Karriere, Beziehung, Liebe, Glück.
Beruf, Karriere, Liebe, Glück. Es gibt eine Sache auf jeden Fall, die wichtig ist, und das ist zum Thema Beruf. Ich würde die 20er Jahre als Ausprobierjahre nehmen. Auf jeden Fall. Einfach genau das machen, was man der Meinung ist, machen zu müssen. Und dann auch gerne mit Risiko. Das ist eines der Wahrheiten in der Formel zu Erfolg, ist Risiko. Wenn man kein Risiko nimmt, der kriegt auch kein Reward. Das ist immer Risk-Reward. Und in den 20er Jahren ist man gerade so ausgebildet genug, weiß noch nicht so viel, hat aber sehr viel Energie und ist auch früh genug, um vielleicht sogar Misserfolge in einem längeren, späteren Leben noch zu kompensieren und wieder auszugleichen. Also Risiko nehmen ist definitiv ein ganz großer Ratschlag, den ich mir selber geben würde. Dann einfach extrem viel Lebenserfahrung sammeln Ich würde den Zusatz machen, weil es ja auch so ein bisschen zeitgeistig gerade ist, dieses Thema, ich will leben und ich will reisen und so weiter und so fort. Das Ganze mit Disziplin, Ehrlichkeit und Fleiß, aber Lebenserfahrung. Nicht vergessen zu leben und Lebenserfahrung zu sammeln, weil am Ende ist es so, dass man ja immer eingespannter ist und Lebenserfahrung ist eine unglaublich starke Währung für Reasoning, für richtige Entscheidungen, für Kompass im Leben. Und wenn das nicht stattgefunden hat im frühen Leben, dann wird das irgendwann, bricht man aus. Irgendwann will man, muss man das dann mal. Es gibt dann Leute, die dann Mitte 30 auf einmal der Meinung sind, sie müssen was kompensieren oder Mitte 40 noch schlimmer oder. Das heißt, die 20er Jahre auf jeden Fall voll mitnehmen und auch geschäftlich alles ausprobieren, welche Richtung man gehen will. Die 20er Jahre sind zum Ausprobieren da, um festzustellen, wofür bin ich eigentlich gemacht, wer bin ich eigentlich, welche Skills besitze ich eigentlich als Person, nicht unbedingt an dem, was ich erlernt habe, sondern an dem, was kann ich eigentlich. Dann sollte man in den 30er Jahren, sollte man in dem, wo man glaubt, dass man hingehört, sollte man wirken und arbeiten und das tun und dort seine relevante 10-Year-Experience aufbauen, um dann in den 40ern genau an dem Punkt zu sein, wo man hingehört, mit der nötigen Erfahrung, um dann in den 40er Jahren maximal Wirkung zu erzielen und zu performen für das, was man da eben will. Und dann, wenn man in den 50ern ist, so, ich glaube, heutzutage ist so bis 55 ist, glaube ich, ein sehr guter Zeitpunkt für eine Karriere, um Vollgas geben zu können. Und danach wird man dann auch leicht disrupted von nachfolgenden Generationen. Und dann muss man eigentlich eher versuchen, seine Position entweder gefunden zu haben, zu halten oder eben dann auch sich so ein bisschen verändern im Sinne von mehr Lebenszeit und mehr Freizeit. So, das in jedem Fall. Ansonsten, wenn ich heute 20 wäre, ich hätte auf jeden Fall mir empfohlen, mehr Apple-Aktien zu kaufen. So, das ist wahrscheinlich auch so. In Bezug auf Liebe, nicht zu früh eine feste Partnerschaft eingehen. Das ist zum Thema Lebenserfahrung auch. Ne? Das ist schon wichtig, dass man...
Hast du mir das damals nicht
gemacht? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist schon wichtig, wenn man nicht zu früh zu fokussiert sein, was Lebenspartnerschaften angeht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass eben, wenn man zu früh zusammenkommt und zusammenbleiben will, dass es dann eben nicht hält, weil die Lebensumstände verändern sich halt noch mehr. Das heißt, man kann die Zeit durchaus genießen, mit wildem Sourcing verbringen und zum Thema Erfahrung machen. Ansonsten habe ich die Erfahrung gemacht, Ehrlichkeit und Reinheit suchen auch in der Liebe, versuchen ehrliche Menschen um sich zu scharen, Beziehungen aufzubauen, die Substanz haben, weit über Status, Freundschaften, gesellschaftlichen Kreis oder auch professionellen Kontext oder auch eben auch aus Gemütlichkeit oder aus Faulheit heraus. Es gibt auch Leute, die einfach aus einer Routine heraus dann einfach zusammenkommen, ach, wir sind jetzt einfach zusammen. Naja, bleiben wir halt zusammen. So, aber eigentlich so, und dann zack, sind 15 Jahre vorbei. Und dann guckt man sich so an und denkt, wie ist das eigentlich passiert, dass ich hier 15 Jahre mit diesem Partner diese Familie habe. Man sagt ja immer, die Midlife-Crisis entsteht immer dann, wenn man feststellt, dass die Karriereleiter an der falschen Wand stand. So, und so ist das auch mit der Beziehung. Also da Ehrlichkeit, ehrliche Gefühle, ehrliche Liebe zu suchen macht Sinn. Sich dann auch mal entscheiden, heutzutage Tinder-Ära ist wahrscheinlich schwierig bei dem reich gedeckten Buffet, sich mal zu entscheiden. Ich habe da leicht reden, weil ich bin mit meiner Frau jetzt seit 22 Jahren zusammen und das war noch in der Pre-Tinder-Zeit. Mhm. Aber was man heute da so liest an die jungen Leute, wie teilweise beziehungsunfähig die sind, das wäre auf jeden Fall Fall-Advice. Und letztes war Familie und Gesundheit. Mhm. Oder was war's? Ja, Gesundheit, ganz wichtig ist Sport treiben, wirklich Sport. Und es gibt diese 5 Einflussfaktoren auf mentale Gesundheit. Mentale Gesundheit sollte man nicht unterschätzen. Die 5 Faktoren sind Freunde, Familie, Beruf, Sport und Hobby. Mhm. Und wenn man alle 5 hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mentale Gesundheit lange beibehalten kann, auch bei hohem Stress, sehr, sehr hoch. Freunde einfach für echtes, ehrliches, ungefiltertes Feedback. Familie für Liebe, unkonditionierte Liebe und absolutes Safety-Net. Beruf, weil man braucht eine Mission. Man muss einfach etwas tun, wo man intellektuell sich challenged, wo man sich Ziele setzt, die man erreicht und auch daraus Befriedigung erfährt und Bestätigung erfährt. Sport, einfach ganz klassisch. Der Körper ist dafür gemacht, sich zu bewegen. Die biochemischen Prozesse im Körper sind lebenswichtig für Gesundheit. Bewegung, Sport ist wichtig auch für den Geist. Und Hobby ist auch entscheidend wichtig, dass man eben auch Sachen macht, die man gerne möchte. Ne? Sport ist nicht unbedingt Hobby. Sport ist Bewegung, ist notwendig. Hobby ist aber etwas, um einem Interesse nachzugehen, wo man wirklich drin aufgeht und wo man wirklich gerne Zeit verbringt und dann auch daraus Freude und Genugtuung. Wenn diese fünf Sachen in seinem Leben stattfinden lassen kann, dann ist das sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig.
Ich möchte gerne zurückkommen zum Thema Fundraising mit einem kleinen Perspektivenwechsel. Wir haben ja nämlich einen kleinen Geldsack, einen Fundraising-Coup-Geldsack. Den stelle ich jetzt aber mal auf meine Seite des Tisches. Denn jetzt raise du und willst Geld.
Ja.
Denn, genau, nicht anfassen, das ist noch meins.
High Roller.
Jetzt geht es um Fundraising für Fonds, für Fondsmanager. Denn auch du musst ja irgendwo dein Geld eintreiben.
Ja.
Was war beim Fundraising als Fondsmanager, als GP, als du es das erste Mal gemacht hast, einfacher, als du dachtest? Und was war schwieriger, als du dachtest?
Einfacher, als ich dachte, ist schon das Thema Netzwerkaufbau. Das ist halt eine unfassbare Fleißaufgabe. Mhm. Aber am Ende ist das Thema Netzwerk und Partnerschaft, Vertrauen schaffen, mit eines der wichtigsten Bestandteile von Fundraising, von Sales. Weil hier sind das ganz lange Partnerschaften, die man eingeht. Und man kann nicht erwarten, dass man irgendwo hingeht und sagt, guck mal hier, das ist mein Produkt, das ist mein Fund und jetzt bitte investier mal in mich, weil meine Zahlen sehen ja so gut aus. Das funktioniert nicht, sondern am Ende geht es um Beziehungen auch, um vertrauensvolle Partnerschaften aufzubauen. Und das geht dann auch relativ einfach, weil die Menschen dafür offen sind, weil das gehört einfach zum Geschäft dazu. Es ist wichtig, diese Beziehungen aufzubauen. Und wenn man sich die Zeit dafür nimmt, dann wird das auch appreciated und gewünscht von der anderen Seite, weil am Ende geht es halt um dieses Vertrauen. Mhm. Und viele machen das eben nicht. Für viele ist es sehr, sehr, sehr transaktional, sehr, 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 sehr professionell einfach nur. Und das ist für die, die es nicht machen, das ist eine vergebene Chance. Und für die, die sich die Mühe machen und wirklich in das Kennenlernen, in die Beziehung investieren und eben auch nicht ad hoc gleich sofort was wollen, das ist eher ein langfristiges Thema. Was schwerer ist, sich zu differenzieren. Mhm. Denn nur weil man sehr gute Renditen erwirtschaftet über Jahre, heißt das noch lange nicht, dass man auf diesem riesen Stapel, der quasi da virtuell auf dem Tisch eines LPs liegt, dass man da auch heraussticht. So. Differenzierung ist ganz wichtig, weil Venture Capital machen viele, Tech machen viele, Growth Equity machen viele, Seed machen viele. Und dann gibt es eigentlich wenig Argumente, erstmal so, warum man sagt, warum sollen die dann bei dir investieren? Die können auch bei da investieren, weil die Performance ist ja, also wenn beide sehr gut sind.
Ja, wenn, genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, also bei den meisten fehlt ja dieses Differenzierungskriterium per se schon.
Genau.
Gerade so bei Emerging Managern oder auch manche, die vielleicht noch im zweiten Fonds, manche, die noch im dritten Fonds sind.
Genau, und da muss man sich was überlegen und das sollte auch über eine Überlegung und eine Story hinausgehen. Also man muss sich wirklich eine differenzierte Investmentstrategie überlegen, mit der man heraussticht und etwas macht, was andere nicht machen, weil sonst wird man verglichen mit großen Namen, etablierten Brands und Investoren sind halt natürlich sehr schlau, die haben Portfolien, die haben alles gesehen und die sind oftmals auf der Suche nach neuen Ansätzen, vielleicht für das gleiche Problem. Oder eben auch völlig neue Investitionsmöglichkeiten. Und das sollte man tun, das Thema Differenzierung ist entscheidend.
Ähnlich wie bei einem Startup am Ende, oder?
Am Ende ist das genau das Gleiche. Das ist insofern schön, dass der ein oder andere VC erfährt doch irgendwann eine gewisse Erdung, wenn er nämlich selber fundraisen muss. Denn das, was ich eingangs sagte, das Respektlose, der arrogante Umgang mit Gründern, das kann ja mal passieren, so in der Wichtigkeit eines Investorendaseins, dass man sich ein bisschen zu wichtig nimmt. Das Ganze merkt man aber dann sofort, wenn man selber fundraised und dann selber behandelt wird, genau von diesen Leuten. Also das gute Beispiel ist, man geht zu irgendeinem Top-Investor, zu einem Top-LP, zu einem, der in vielen Fonds ist, und dann spricht man da tendenziell auch mit einem Associate. Mhm. Da spricht man nicht auf Partnerebene, sondern das ist dann, da schickt man seine Unterlagen hin, kriegt da irgendwie eine Intro zu irgendeinem und dann landet das in irgendeinem Team.
So. Dann sagst du nicht, ey, ich will aber hier auf Partnerebene direkt sprechen.
Das würde ich schon gern sagen, aber es interessiert halt keinen. Also insofern, dann sprichst du auch da mit dem Associate und dann kann das auch durchaus sein, dass du vom Associate wirklich schlecht behandelt wirst, wirklich respektlos behandelt wirst. Mhm. There you go. Und dann bist du, dann dreht sich das Leben wieder um, Karma, mhm. Dann weißt du genau, wo du stehst, wie sich es anfühlt auf der anderen Seite, wenn du jemand anders nicht so behandelst, wie du ihn behandeln solltest. Insofern ist ein Sales-Job, genau wie Fundraising für ein Unternehmen. Und hier, wenn man als Fonds etabliert ist, also das heißt dritten, vierten Fonds hat und mehr, und großen Brand, große Erfolge, dann wird das natürlich alles einfacher. Weil dann irgendwann kann man sich aussuchen, dann irgendwann ist Order-Taking, dass die Leute wollen halt dann Geld allokieren in die eigene Strategie. Dann ist das alles einfach. Das ist aber genauso wie mit einem Super-Startup. Ja. Wenn man dann in der Series B, C, D ist und alles läuft gut, dann ist das auch Order-Taking. Dann kann man Geld einsammeln und ist oversubscribed.
Ich werde ja nie den VC vergessen, der mich richtig scheiße behandelt hat, als ich gefundraised habe damals. Wir kennen beide den Herrn. jeder, der sich in der deutschen Venture-Szene auskennt, kennt den Herrn. Das war die einzige Erfahrung damals, und da spreche ich jetzt von vor 20 Jahren, die so richtig so miserabel war, von oben nach unten schauen, dass ich sie bis heute nicht vergessen habe. Und es war sehr interessant, als ich dann bei einem Fonds war, der in Erwägung gezogen hat, in andere Fonds zu investieren. Und als sich auch auf einmal sich das im Markt rumgesprochen hat und dieser Herr sich bei mir gemeldet hat, um zu schauen, ob wir nicht in seinen Fonds investieren wollen. Das waren ganz andere Persönlichkeiten.
Einer so der Momente, plötzlich, wo man sagt so...
Ja, Karma.
Genau.
Genau.
Man sieht sich immer zweimal im Leben und das sollte man nie vergessen. Das ist immer so. Es ist immer, mal sitzt man auf der einen Seite des Tisches, mal auf der anderen. Und optimalerweise weiß man das vorher schon und... Generell Persönlichkeit zeigt sich ja daran, wie man Menschen behandelt in Situationen, wo man nichts von denen will. Also wie spricht man mit Taxifahrer, wie behandelt man einen Kellner oder einen Getränkelieferanten oder eben auch einen Gründer. So, wenn man eben nichts von denen möchte und einfach nur nett ist oder eben auch respektvoll mit anderen Menschen umgeht. Weil irgendwann sitzt man da oft. Ich habe das in meinem Leben auch ganz oft gehabt. Ganz oft.
Gibt es weitere Dinge, die du Emerging Fund Managern empfehlen würdest, basis deiner eigenen Erfahrung?
Ja, frühzeitig Relationship betreiben, also wirklich ein Netzwerk aufbauen im Bereich Investoren. Das ist nichts anderes, als Unternehmer mit VCs machen müssen. Mhm. Es geht viel über Empfehlungen. Und das frühzeitig anzugehen, weil niemand hat darauf gewartet, einen First-Time-Check zu schreiben in einen Emerging GP. Das ist so, sondern es ist einfach da ein Ergebnis von Beziehung, von man kennt sich, man hat schon mal gemeinsame Sachen angeguckt, dort Wert zeigen durch Dealflow-Sharing, durch gemeinsame Co-Investment-Opportunities, die man anbietet, dass man einfach mit den Menschen, dass man als GP muss man eigentlich seine Funktion so verstehen, dass man jemand ist, der dem LP Investitionsopportunitäten bringt. Und zwar über den Fund hinaus.
Okay.
So, man ist quasi das Trüffelschwein am Puls des Marktes, am Puls der Innovation und zeigt dem LP, der sehr viel Geld hat und auch da wieder Investorengelder verwaltet und auch daran gemessen wird, wie gut er denn investiert, wie schlau er investiert, weitere Möglichkeiten anbietet und zeigt, wie gut man wirklich als Investor ist. Und guck mal hier, was ich dir alles für Opportunities zeigen kann. Wenn du bei mir investierst, dann arbeiten wir zusammen, dann wirst du auch noch viele Möglichkeiten bekommen zum Direktinvestieren in Portfolio-Companies, die ich zum Beispiel habe.
Ja.
So, das ist etwas, was extrem wichtig ist. Und ob da nun investiert wird oder nicht, ist egal. Es geht aber darum, dass man eben diese Relationship größer aufmacht und sagt, guck mal hier, das geht jetzt nicht nur um diesen Fonds und danach hörst du nie wieder aus mir, sondern im Endeffekt investieren wir beide in eine gegenseitige Beziehung und arbeiten die nächsten 20 Jahre miteinander.
Ich fürchte, wir müssen zum Ende kommen. Ich hätte noch so 287.000 andere Fragen. Haben
wir gerade erst angefangen.
Und mein Gefühl sagt mir, du wirst nicht das letzte Mal auf diesem Stuhl gesessen haben.
Das mag sein.
Hoffe ich.
Wenn ich dir damit einen Gefallen tun kann, komme ich gerne wieder.
Darauf werden wir hier zurückkommen. Ich würde gerne mit einer Schnellfeuerrunde abschließen.
Ja.
In welche zwei Early-Stage und welche zwei Later-Stage-Investoren würdest du investieren als LP? DTCP mal ausgenommen.
Also wenn ich auf der Frühphase sehr gut finde, ich würde in Capnamic investieren. Mhm. Capnamic, ein wunderbarer Fund und Partner und Freund. Grüße gehen raus an das gesamte Team. Und ich würde wahrscheinlich in Project A investieren, weil ich finde auch, dass die wirklich einen guten Job machen. Es gibt auch viele andere. Ne? Ich finde auch, dass Visionaries einen guten Job macht und viele, viele andere. Aber da gibt es jetzt keinen, wo ich sagen würde, unknown und unbekannt. Wobei ich auch einige Investments habe, auch so in Single-GP-Strukturen, die da auch sehr gut sind. Genau, im Wachstumsbereich, ja. In den besten Fonds darf ich ja nicht investieren jetzt, das ist DTCP. Ansonsten, wer auch noch einen wirklich guten Job macht, ist Insight, muss man sagen. Und wen ich auch wirklich gut finde, ist OnePeak. Ja. David, Gruß geht raus.
Liebe Grüße. Überzeug mich in 30 Sekunden in deinen Fonds zu investieren.
Das ist sehr, sehr einfach. Predictable Returns, eine Portfolio-Konstruktion, die Low Loss Ratio und Early DPI ermöglicht. Vierte Fondsgeneration, Home Court Advantage in European Tech. Einer der erfolgreichsten und profitabelsten Investoren seit 10 Jahren. Und als Home Court Advantage im Bereich Enterprise Software einer von ganz wenigen in Europa, die das in dieser Reinkultur betreiben.
Liebe Gründer, da könnt ihr euch was von abschneiden. Das kam geübt auf den Punkt.
Aber.
Und differenzierend.
Ja. Und.
Mit Substanz.
Und nicht vorbereitet.
Und nicht, das ist umso besser. Wenn du einen Tag lang das Leben eines anderen VC-Fondsmanagers, GPs leben könntest, wen würdest du dir aussuchen?
Peter Thiel. Mhm. Einfach mal, um zu verstehen, was dieser Mann an Macht hat, was dieser Mann an Insights hat und mal einen Einblick darin zu bekommen. Weil Peter Thiel ist, gibt unterschiedliche Wahrnehmungen über die Person, aber das, was er geschaffen hat, ist extrem stark und würde mich sehr interessieren.
Als letztes, deine Philosophie als Investor in einem Satz.
Money is a function of good people doing good things. So, es geht nicht ums Geld, es geht um die Sache und um die Leute. Und Geld ist eine Funktion daraus, eine Folge. Punkt.
Bam. Kurze Eigenwerbung muss noch sein, bevor wir abschließen. Wir haben ja noch eine Kartoffel, über die wir sprechen müssen.
Sag mal einmal ganz kurz, wie bist du überhaupt VC geworden?
Ich im Gegensatz zu dir hatte tatsächlich ein, zwei sehr, sehr wichtige Mentoren in meinem Leben. Und mein erster und einer dieser vielleicht zwei wichtigsten Mentoren in meinem Leben sitzt uns hier gegenüber und hat mich tatsächlich auf die andere Seite des Tisches gebracht damals. 2015.
Ja, 14, 15.
Thomas mir ermöglicht, ohne Vorerfahrung im VC-Bereich in eine sehr seniore VC-Stelle einzusteigen, was auch ungewöhnlich ist, weil er an mein Potenzial geglaubt hat. Und da hat, glaube ich, oder weiß nicht, sage ich jetzt aus seinem Munde, aber Freundschaft alleine hätte da wahrscheinlich nicht gereicht. hoffe, du hast andere Freunde, die dafür nicht so geeignet gewesen wären wie ich.
Ich habe überall rumtelefoniert, keiner wollte den Job machen.
Ja, dann, adverse selection.
Tut mir leid. Ist, ja. Nee, so war es. Wir haben ja, wir sind ja immer in Kontakt geblieben und dann auch deine vorige Operator-Rolle. So, und dann wusste ich, was du kannst und wusste einfach, dass auch du ein sehr loyaler Mensch bist. Loyalität ist übrigens aus meiner Sicht auch ein sehr, sehr hohes Gut und sehr, sehr wichtig. Und dann lebt man davon, dass man Chancen bekommt im Leben. Mhm. Und wenn man die Möglichkeit hat, dann Chancen zu geben, dann muss man Chancen geben. Das ist ganz wichtig. Und weil nichts ist ein Geschenk. Nichts, auf nichts hat man ein Anrecht. Hin und wieder kriegt man eine Chance. Und dann das Einzige, was man mit dem tun kann, ist dieses Success is a function of preparation meets opportunity. Mhm. Und für die Opportunity kann man nichts, die kann man nicht erzeugen. Was man aber kann, ist, man kann vorbereitet sein, man kann wollen. So, und das war bei dir natürlich genau so. Du hast extrem viel gemacht, damals schon warst extrem stark. Und dann konnte ich dir eine Opportunity bieten und du hast sie ergriffen und hast deinen Weg gemacht.
Vielen Dank dafür.
Danke dir.
Wenn ihr Geld im Early-Stage-Bereich sucht, Pre-Seed oder Seed, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden, weil ich 200.000 bis 2 Millionen Euro in Early-Stage-Startups investiere, am liebsten sogar aus Deutschland. Und wenn ihr Hilfe beim Fundraising braucht, dann schaut euch mein Fundraising-Coup-Programm an, mit dem ich gerade Anna Bojic bei einer 8 Millionen Dollar-Runde angeführt von Early Bird geholfen habe und auch wunderbaren anderen Unternehmern wie Malte Kosup geholfen habe bei seiner 20 Millionen Series A mit Parloa und vielen anderen. Fundraisingcoup.com. Und jetzt als letztes die Kartoffel. Leider schrumpelig, ich hatte keine andere mehr zu Hause. Die Schrumpeligkeit der Kartoffel.
Na komm, was kommt? Du bist gerade dabei, dir dein Ei.
Nein. Aber die Kartoffel soll schon ein bisschen für dich stehen, muss ich schon sagen.
Ja, das ist sehr lieb von dir.
Ich bin ja als Migrantenkind aufgewachsen im Hamburger Süden in Wilhelmsburg, als Kind türkischer Einwanderer. Und bin da in einer sehr traditionell geprägten Umgebung aufgewachsen, mit sehr vielen Freunden mit Migrationshintergrund. Und das erzähle ich jetzt nicht voller Stolz, sondern einfach, weil es so war, wie es war. Ich hatte meinen ersten deutsch-deutschen Freund erst mit dem Alter von 26. Wenn ich sage deutsch-deutsch, wir Migrantenkinder nennen Menschen deutsch-deutsch, die keinen Migrationshintergrund haben, in aller Liebe. Und ich hatte meinen ersten deutsch-deutschen Freund erst mit 26. Und dieser deutsch-deutsche Freund war so ein bisschen die Person, die mir bei meiner Integration in diese Gesellschaft geholfen hat. Und diese Kartoffel, das war Thomas. Das warst du, mein erster deutsch-deutscher Freund. Und jetzt, ich habe mich, sorry, diesem kleinen Klischee hier bedient, aber ich habe inzwischen eine deutsch-deutsche Frau, ich habe kleine Mini-Kartoffeln als Kinder, ich habe inzwischen mehr deutsch-deutsche Freunde als andersrum.
I feel offended.
Ja, dann nennst du mich einfach Iskender-Kebab und wir sind quitt. Ja, also deswegen, jetzt versteht ihr vielleicht ein bisschen besser, warum ich wollte, dass dieser Herr mein erster Podcast-Gast wird und war und aber nicht zum letzten Mal hier gewesen sein wird.
Darf ich die Kartoffel mitnehmen?
Die darfst du sehr gerne mitnehmen.
Weil die hat ja auch schon Triebe, das heißt, das ist das Leben. Ne?
Lass uns sie doch einfach jedes Mal, wenn wir uns hier treffen, wieder mitbringen.
Ja, das wird schön irgendwann.
Das wird sich organisch weiterentwickeln, alles hier.
Freue mich.
Vielen Dank. Das war ein
Coup. Das haben wir studiert.
Ja, das war's. Aus.
Danke.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.